Ich fordere Sie auf, geben Sie endlich eine Regierungserklärung ab, indem Sie die wissenschaftlichen Fakten anerkennen und aussprechen. Kommen Sie der Verantwortung nach, ein ehrlicher Klimakanzler zu sein.
Das war der Aktivist Tin, der sich seit über 2 Wochen in einem Hungerstreik befindet. Gemeinsam mit anderen Streikenden fordert er vom Bundeskanzler Olaf Scholz, dass dieser die Klimakrise ernster nehmen soll. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz.
Hallo! Ja, wir sprechen ja hier wie immer über die 3 wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und heute ist der 16. Mai 2024 und unsere Themen der Woche sind eine Klimaklage unter widrigen Bedingungen in Russland, der Hungerstreik für das Klima im Berliner Regierungsviertel und die Krankheiten der Wälder in Deutschland.
Wir gucken zuerst nach Russland. Dort hat das Verfassungsgericht zum ersten Mal eine Klimaklage zugelassen. Im Klima-Update berichten wir hier ja häufiger über Klimaklagen, wenn sie uns relevant und interessant erscheinen. Aber in Russland ist es wirklich etwas Besonderes, wenn erstens KlimaschützerInnen überhaupt so weit gehen können, eine solche Klage vorzubereiten, zu finanzieren und vor Gericht durchzuziehen und zweitens ein Gericht die Klage dann auch noch zulässt. Beides ist in Russland ja alles andere als selbstverständlich. Nicht erst der Tod von Alexander Nawalny hat gezeigt, wie der Kreml mit Kritikern umgeht. Das war ja schon vorher bekannt, aber Nawalnys Tod hat nochmal deutlich gemacht, dass KritikerInnen, AktivistInnen oder Oppositionelle da wirklich gar keine Vernunft oder Gnade erwarten können.
Die Klimaklage eingereicht hat kein Unbekannter, sondern der russische Umweltaktivist Wladimir Slivjak, der im Jahr 2021 den Alternativen Nobelpreis für sein Engagement bekommen hat. Slivjak kämpft schon seit Jahrzehnten für Klima- und Umweltschutz in Russland. Er hat die Organisation EcoDefense mitgegründet, die zum Beispiel im Jahr 2013 als erste russische Umweltorganisation eine Antikohlekampagne gestartet hat, aber sich auch gegen Atomkraft und für den Ausbau erneuerbarer Energien und für andere Themen engagiert. Mittlerweile muss Slivjak das aus dem Exil tun, einfach weil es in Russland zu gefährlich für ihn geworden ist.
An der Klage sind noch 18 weitere AktivistInnen aus der Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsbewegung beteiligt. Sie argumentieren, dass die russische Klimapolitik gleich gegen mehrere Gesetze verstößt. Russland ist aktuell der 5. größte Treibhausgasemittent der Welt. Aber auch Wladimir Putin hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und hat entsprechend auch nationale CO2-Reduktionsziele. Genauer gesagt will das Land eigentlich seinen CO2-Ausstoß von aktuell ungefähr 2,2 Milliarden Tonnen auf 968 Millionen Tonnen CO2 bis 2030 verringern. Also innerhalb der nächsten 6 Jahre um mehr als die Hälfte. Und im Jahr 2050 ist das Ziel nur noch 157 Millionen Tonnen auszustoßen. Das regelt, um es ganz genau zu sagen, der russische Präsidialerlass Nummer 666 vom 4. November 2020 mit dem Titel über die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Später hat Russland sich dann noch das Ziel der Netto-Null bis 2060 gegeben, aber um die Verfassungsmäßigkeit dieses Präsidialerlasses geht es in der Klage und auch um eine Reihe damit verbundener Gesetze, die zusammen die Kernstrategie Russlands in Sachen Klimapolitik bilden.
Diese Strategie, also diese Klimagesetze, seien völlig unzureichend, um das Pariser Abkommen einzuhalten, sagen jetzt die KlägerInnen. Und sie verstießen auch gegen nationale Gesetze. Und zwar missachte der Staat damit das in der Verfassung garantierte Recht auf Gesundheit, Leben und eine intakte Umwelt. Mit dieser Einschätzung sind die KlägerInnen auch nicht allein, sondern zum Beispiel der Think Tank Climate Action Tracker bewertet Russland mit der schlechtesten Wertung auf seiner Skala, nämlich mit kritisch unzureichend. Dabei leidet Russland ja schon sehr stark unter dem Klimawandel. Okay, das kann man mittlerweile über sehr viele Länder sagen. Ich wusste gerade bei der Recherche nicht mehr genau, in welchem Jahr die nochmal waren und musste dann feststellen, dass in den letzten 3 Jahren immer Katastrophenmeldungen von Millionen Hektar Wald kamen, die in Russland abgebrannt sind. Also Russland hat ja auch viel Wald. Ein Fünftel aller weltweiten Waldbestände sind in Russland. Viel davon ist in Sibirien, wo es eben meistens sehr trocken ist. Und es ist damit auch sozusagen normal, dass dann in den warmen Sommermonaten Brände entstehen. Aber in den vergangenen Jahren haben die Brände durch die Klimakatastrophe eben eine ganz neue Dimension erreicht.
Und was eben auch eine Folge davon ist, neben den gigantischen Mengen CO2, die dabei freigesetzt werden und dem Verlust des Waldes als klimaschützendes und lebenswichtiges Biotop, ist auch das Schmelzen von Permafrostböden, weil die Flammen eben die oberen Bodenschichten vernichten und die tieferen gefrorenen Schichten, der Permafrost, dann freigelegt ist und schmilzt, austrocknet und in der Folge die Feuer weiter anheizt, sodass die sich immer tiefer in die Böden einbrennen und jahrtausendalte CO2-Speicher freisetzen. Das Schmelzen der Permafrostböden wird ja auch als einer der Kipppunkte im Klimasystem gehandelt, also einer der Punkte, der einen Dominoeffekt in Gang setzen kann, der zu immer größeren Klimaschäden führen wird, deren Folgen aber heute noch nicht abschätzbar sind.
Ja, aber nochmal zurück zur Klage. Die Kläger weisen auch darauf hin, dass unter den heutigen Klimaschäden in Russland vor allem indigene Völker stark betroffen sind, die eben in diesen besonders gefährdeten und besonders betroffenen Regionen im Norden Russlands leben. Aber ja, die Hoffnung, die mit der gerichtlichen Entscheidung jetzt verbunden ist, die dürfte natürlich nicht allzu groß sein, denn Russland bezieht nach wie vor die Hälfte seiner Exporteinnahmen aus dem Verkauf fossiler Energien. Und zeigt halt auch gar keine Ambition daran, irgendwie bald was zu ändern. Daran wird wohl auch eine Gerichtsentscheidung, wenn sie überhaupt zugunsten der Klimaschützerinnen ausfallen sollte, wahrscheinlich nichts ändern. Trotzdem ist es, finde ich, ein super starkes Signal, eben das Engagement für das Klima selbst in Russland möglich ist und dass auch dort die Regierung nicht machen kann, was sie will, ohne dass Menschen aus der Zivilgesellschaft dagegen vorgehen. Und das gibt durchaus Hoffnung.
Ja, wir gehen zum nächsten Thema über, und zwar zum Hungerstreik für das Klima in Berlin-Mitte, also nahe des Kanzleramts. Wenn ihr das nicht hören wollt, weil euch das Thema triggert, dann macht am besten jetzt aus oder springt zum letzten Thema.
Schon seit Anfang März, seit dem 7. März genau, befinden sich mehrere Männer, derzeit sind es fünf, im Hungerstreik für das Klima. Wir haben darüber hier im Klima-Update noch nicht berichtet und vielleicht haben auch einige andere Medien eher zurückhaltend berichtet, weil man mit der Verbreitung von solchen Protestformen Gefahr läuft, Menschen zum Nachmachen zu animieren. Und das kann sehr gefährlich sein beim Hungerstreik. Man setzt dabei seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel. Deshalb möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir diese Methode des Protests nicht befürworten und davor warnen, das nachzumachen. Auch wenn wir uns normalerweise nicht hinstellen und Formen von Aktivismus kritisieren, das ist ja an sich immer schwierig, so vom sicheren Sofa oder vom sicheren Schreibtischstuhl aus rumzumäkeln, dass ein Anliegen von AktivistInnen zwar gerechtfertigt sei, die Form aber bitte anders zu wählen sei. Das machen wir normalerweise natürlich nicht. Nur in diesem Fall ist es was anderes, weil es eben niedrigschwellig und gleichzeitig lebensgefährlich ist.
Ja, was wollen die fünf Männer im Hungerstreik erreichen? Sie wollen Bundeskanzler Olaf Scholz dazu bringen, in einer Regierungserklärung die Gefahren des Klimawandels zu betonen und Maßnahmen für eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen zu veranlassen. Bislang hat Olaf Scholz aber immer bekräftigt, dass er sich nicht darauf einlassen wird. Die Männer sind unterschiedlich lang im Hungerstreik. Als längstes ist Wolfgang M. dabei. Der hat den Protest angefangen und verweigert jetzt seit 70 Tagen, also wenn ihr den Podcast hört, seit mindestens 71 Tagen das Essen. Die anderen kamen nach und nach dazu.
Am Mittwoch ist jetzt einer der Streikenden, ein 35-Jähriger namens Tin, zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er war seit 16 Tagen im Hungerstreik gewesen und konnte das Krankenhaus noch am gleichen Tag wieder verlassen und ist auch dann wieder zurück ins Camp gekehrt, um den Protest und auch den Hungerstreik fortzusetzen. Da im Camp sind auch Ärztinnen vor Ort, die die Streikenden medizinisch betreuen. Allerdings haben sie für einen der Männer, also für einen anderen als den, der jetzt ins Krankenhaus musste, in dieser Woche gesagt, der Zustand sei jetzt so kritisch, dass sie keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Also natürlich sind die Aktivisten eh selbst verantwortlich für das, was sie da tun. Und man darf in Deutschland auch niemanden gegen seinen Willen behandeln oder zwangsernähren, auch nicht als Arzt oder Ärztin. Aber die Ärztinnen dort im Camp haben eben gesagt, Der weitere Hungerstreik bei dieser Person ist nicht mehr zu verantworten.
Ja, und am Mittwochabend ist diese Person dann eben auch ins Krankenhaus gekommen. Es handelt sich dabei wohl um den 61-jährigen Michael, der seit 30 Tagen keine feste Nahrung aufnimmt. Und der befindet sich, Stand heute, also Donnerstag, auch immer noch im Krankenhaus. Da ist jetzt der aktuellste Stand, dass überlegt wird, ihn auf die Intensivstation zu verlegen. So berichtet es jedenfalls T-Online. Hungerstreik heißt in dem Fall der hier Streikenden, die Gruppe nennt sich übrigens Hungern, bis ihr ehrlich seid, dass sie sehr wohl trinken und wohl auch Vitamine und Elektrolyte zu sich nehmen, also zum Beispiel in Form von Säften oder Brühe. Sonst hätten sie den Streik gar nicht so lange durchziehen können. Aber es ist halt trotzdem wirklich gefährlich, die Organe nicht mit ausreichend Energie, Eiweißen und Fetten zu versorgen. Der Körper zieht die fehlende Energie dann aus Reserven, also auch aus den Muskeln und eben auch aus dem Herzmuskel, der dann schwächer wird und im schlimmsten Fall aufhört zu arbeiten. Aber auch alle anderen Organe funktionieren nicht richtig und können Schaden nehmen. Das Gehirn, der Magen-Darm-Trakt, auch der Hormonhaushalt funktioniert nicht richtig. Es hat auf jeden Fall schlimme Auswirkungen auf den ganzen Körper. Die Männer der Gruppe hungern, bis ihr ehrlich seid, sagen aber, dass sie entschlossen sind, bis ans Äußerste zu gehen. Also mindestens zwei von ihnen haben schon gesagt, dass es sie eventuell das Leben kosten wird.
Es gab ja schon mal so einen Hungerstreik in der Nähe des Regierungsviertels in Berlin. Das war vor der Bundestagswahl 2021. Der ging aber deutlich kürzer, nur knapp einen Monat. Am Ende stellten die Aktivistinnen der Bundesregierung in Spe ein Ultimatum und letztlich kam tatsächlich auch Robert Habeck. Die Aktivisten setzten ihren Streik aber trotzdem fort. Einige gingen auch in den trockenen Hungerstreik, also ohne Trinken. Und es mussten auch mehrere von ihnen im Krankenhaus behandelt werden. Letztlich haben aber zum Glück alle abgebrochen, bevor was Schlimmeres passiert ist. Und ja, aus dieser Gruppe, also aus einem Teil der Gruppe, ging dann die letzte Generation hervor. Dieser aktuelle Streik jetzt ist nicht von der letzten Generation organisiert oder angestoßen worden, was aber nicht heißt, dass nicht einzelne Streikende sich der letzten Generation zuordnen. Und die letzte Generation ist auch durchaus solidarisch mit den Hungernden, aber es ist jetzt auf jeden Fall keine offizielle Aktion der letzten Generation.
Carola Rakete, die Europakandidatin der Linken, forderte Olaf Scholz auf das Anliegen der Streikenden einzugehen. Zugleich warf sie Scholz vor, dass er nicht vorhat, die Klimakatastrophe abzuwenden, weil er mit seiner Politik eben genau das Gegenteil tue. Die Energieexpertin Claudia Kempfert appellierte an die Streikenden, ihre Aktion zu beenden. Sie verstehe und unterstütze das Anliegen, sagte Kempfert. Doch ein Hungerstreik sei nicht die angemessene Protestform. Sie sagte, wir brauchen keine Märtyrer, sondern Argumente, Ausdauer und Überzeugungskraft, ja, um demokratische Mehrheiten für eine entschlossene und wirkungsvolle Klimapolitik zu gewinnen, so Kempfert.
Wir kommen zu unserem letzten Thema. Nur jeder fünfte Baum in Deutschland ist gesund, also das heißt, 4 von 5 Bäumen geht es schlecht. Das hat der Waldzustandsbericht ergeben, der Anfang dieser Woche vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgestellt wurde. Der Bericht, das ist eine Untersuchung von deutschlandweit fast 10.000 Bäumen, die seit 1984 jährlich durchgeführt wird. Und je nachdem, wie es um die analysierten Bäume bestellt ist, wird dann eben auf den Zustand des gesamten deutschen Waldes geschlossen. Und da hat sich seit der vergangenen Auswertung im Jahr 2022 nicht allzu viel verbessert, aber zumindest auch nicht dramatisch verschlechtert. Die Schäden an den Bäumen sind weiter auf einem sehr hohen Niveau und das betrifft alle Bäume gleichermaßen.
Dass es dem Wald so schlecht geht, liegt an der Klimakrise. Die lange Trockenphase hat den Wäldern ziemlich zugesetzt. Auch dass es 2023 mehr Regen als sonst gab, hat daran nicht viel geändert. Das liegt ja auch auf der Hand, dass ein regenreiches Jahr viele Dürrejahre nicht einfach ausgleichen kann. Das Thünen-Institut, das an der Erhebung beteiligt ist, sagte, dass auch übermäßig viel Stickstoff die Bäume schädigt. Der Stickstoff kommt zum einen aus der Überdüngung in der Landwirtschaft, aber auch aus Verbrennermotoren und der Industrie. Eine Rolle spielt auch, dass die Bäume in Reinbestand, also Monokulturen, die nur aus Fichten oder Kiefern bestehen, anfälliger sind und schneller zu Schaden kommen.
Ja, was heißt das eigentlich genau? Ein Baum ist nicht gesund. Für die Erstellung dieses Zustandsberichts gehen geschulte Teams los und schauen sich die Baumkronen in bestimmten Arealen an. Das passiert jedes Jahr im Spätsommer. Die Teams schauen dann also, wie dicht belaubt oder benadelt die Bäume sind, denn wie dicht eine Baumkrone ist, zeigt, wie gut es um die Vitalität bzw. die Gesundheit eines Baumes bestellt ist. Und das Ergebnis ist, bei allen Arten ist nach wie vor eine hohe Kronenverlichtung festzustellen, also nicht zu verwechseln mit Verdichtung, sondern das Gegenteil davon. Bei den Buchen, Eichen und Fichten sind die Baumkronen im vergangenen Jahr lichter geworden. Nur bei Kiefern hat sich der Zustand leicht verbessert, also die sind etwas dichter geworden. Bei vielen Bäumen sind Teile der Kronen schon abgestorben. Außerdem sind die geschwächten Bäume anfällig für den Befall von Schädlingen wie Borkenkäfern, Pilzen oder Misteln. Vor allem ältere Bäume über 60 Jahre sind von Schäden betroffen, aber auch bei den jüngeren Bäumen sieht man zunehmend einen negativen Trend. Arten mit vergleichsweise geringeren Schäden sind zum Beispiel Bergahorn, Schwarzerle und Douglasie.
Ja, und vielleicht fragt ihr euch, was man da jetzt machen kann. Also einfach wird es nicht. Wichtig wäre es, wenn die klimaschädlichen CO2-Emissionen schnell sinken, damit die weltweiten Durchschnittstemperaturen nicht mehr so schnell ansteigen wie zuletzt und die Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft, der Industrie und dem Verkehr müssen auch sinken. Der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir forderte eine Langzeitkur für die deutschen Wälder. Das meint, dass die Monokulturen umgestaltet werden müssen. Die sind ja viel anfälliger für den Klimawandel und deshalb ist es eben wichtig, dass die Wälder wieder stärker durchmischt werden, also dass es verschiedene Baumarten in einem Wald gibt. 3 Millionen Hektar sollten zu Mischwäldern umgestaltet werden und 600.000 Hektar Schadflächen sollten wieder bewaldet werden. Dieser Umbau der Wälder wird aber gar nicht so einfach. Vor 2 Wochen haben wir hier im Podcast über eine Studie gesprochen. Nachdem kommen immer mehr heimische Bäume nicht mit den künftig erwartenden Klimabedingungen zurecht. Es ist aber wichtig, dass wir die Wälder wieder stabilisieren, denn darin wird jede Menge CO2 gespeichert. Und wenn Wälder gesund sind, können sie diese Speicherfunktion viel besser erfüllen.
Und damit sind wir für heute am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne da, wenn ihr uns gerne hört. Wenn ihr uns direkt erreichen wollt, könnt ihr uns eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Und noch ein großes Dankeschön an Gundula Schielecke und Ute Schölhorn, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.